Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Momir Linka und ich bin Direktor der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Teil 2.
Gehen wir aufs große Bild. Die Märkte. Das gleiche Bild eigentlich wie schon seit langem. Wall Street, neue Rekorde. DAX hinkt hinterher, jetzt wieder ein bisschen aufwärts. Sie nannten vorhin gerade Meteoriteneinschläge. Da muss man aufpassen, warnen davor. Die Frage stellt sich, und die wird immer lauter eigentlich im Markt, woran erkennt man eigentlich, wann eine Hosse mal endet?
Das erkennen Sie nie. Das werden Sie nie erkennen. Aber ich möchte mit einer Gegenfrage möchte ich gerne antworten. Wer in den letzten 10, 15 Jahren auf die Crash-Propheten gehört hat, die immer wieder ihre massiven Aussagen publizieren und verbreiten, wie Gold auf 5.000, DAX runter auf 3.000, der Dow Jones wird kollabieren. Und diese Aussagen, wenn ich das höre, dann werde ich immer wütender, weil es einfach Folgendes mit sich bringt. Es lesen Investoren, es lesen Leute. Je mehr man so etwas liest, desto unsicherer wird man, desto ängstlicher wird man. Angst ist der schlechteste Berater und der schlechteste Ratgeber. Das wissen wir, das sage ich immer wieder und das ist einer meiner klaren Kernaussagen. Ich habe in meiner letzten Kolumne mich mit dem Ellsberg-Paradox etwas paradox und etwas befasst. Und das ist für mich auch etwas Faszinierendes, dass die Menschen dazu neigen, lieber Risiken einzugehen. Also Ellsberg vielleicht vorweggenommen, Ellsberg hat bei diesem Rendite-Risiko, Wahrscheinlichkeit des Risikos und so weiter, er hat ein Novum ins Spiel gebracht, nämlich den Faktor Ungewissheit. Und er hat dabei festgestellt, in empirischen Forschungen, dass die Investoren oder dass die Anleger oder grundsätzlich auch in Lebensentscheidungen, dass die Menschen Risiken eingehen, wo der Ausgang statistisch nicht nachvollziehbar ist beziehungsweise nicht klar ist, dass sie lieber diese Risiken in Kauf nehmen, als eine Unsicherheit oder Ungewissheit zu riskieren, die vielleicht aber viel, viel mehr Negatives in sich birgt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Wollte ich gerade fragen, was ist da der Unterschied? Wo zieht man hier die Grenze?
Ich gebe Ihnen ganz klare Hinweise. Wir wissen, dass wir zum Beispiel weltweit mit dem Zinsniveau sehr, sehr unten sind und dass Aktie- oder ertragsbringende Investments alternativlos sind. Das ist klar, das ist Fakt. Auf der anderen Seite haben wir geopolitische Unsicherheiten und greifen wir zum Beispiel Korea raus. Es ist ein sehr, sehr örtlich begrenztes Problem. Wir haben immer noch vier Parteien am Tisch. Das ist Russland, das ist China, das ist Japan, das ist die USA. Und alle, die in diesen Konflikt involviert sind, wissen, dass ein Schnellschuss oder die Folgen irgendeiner Eskalation temporär, es werden Schockwellen, aber sie werden sehr, sehr begrenzt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich argumentiere absolut rational und dass jede Eskalation und jede Gewalt ich strikt ablehne, das ist an dieser Stelle überflüssig zu sagen. Wir bleiben mal sachlich. Es ist örtlich begrenzt und es wäre eine Schockwelle und diese würde sehr schnell wieder verdaut. Aber es ist eine Ungewissheit und die Menschen neigen dazu, diese Ungewissheit so zu überbewerten, dass sie sich beispielsweise verblenden und sagen, okay, ich habe Risiken, ich habe Erträge und anhand dessen rational zu entscheiden, um in Aktien zu investieren, da ist man gehemmt und die Stimmung an den Börsen ist immer noch schlechter als die wirtschaftliche Makrodatensituation und das ist ein Paradebeispiel genau für das, was ich angesprochen habe und ich bleibe dabei, dass ein Investment in Aktien momentan alternativlos ist und auch alternativlos bleibt auf eine unbestimmte Zeit. Und solange die Zinsen im Negativbereich sind oder nahezu bei Null ist, wird sich die Situation auch nicht ändern.
Ellsberg-Paradoxon, also Entscheidungstheorie. Wie hat es der Ellsberg rausgefunden?
Er hat es ausgefunden, indem er bestimmte Gefäße mit Kugeln, ich versimplifiziere es, er hat Probanden vor eine Situation gestellt, wo sie Entscheidungen treffen mussten und sie hatten Kugelgefäße vor sich, wo die Risiken anders quasi aufgebaut waren gegenüber einer Ungewissheit. Und dabei hat er eben genau dieses Phänomen festgestellt. Es würde viel zu weit führen, kann jeder googeln, sich damit etwas befassen, wen es interessiert. Ich finde es faszinierend, weil es nicht nur auf die Börse, sondern auf unsere allgemeinen Lebensentscheidungen zurückgreift und einfach nützlich ist. Wissen Sie, ich werde immer gefragt, ja, Herr Linka, das Behavioral Finance, das ist ja quasi eine Anleitung zum Gelddrucken. Nein, das ist es überhaupt nicht. Behavioral Finance ist eine Wissenschaft beziehungsweise ein Fachbereich, der sich damit beschäftigt, dass man sich als Investor kennenlernt, dass man versucht, bestimmte Fehler zu vermeiden. Wenn ich verheiratet bin und ich habe in meiner Ehe Probleme und ich gehe zu einem Eheberater, dann muss ich nicht hingehen und dem Eheberater sagen, pass auf, hier ist das Problem, diese Fehler mache ich, da höre ich meiner Frau nicht zu, da ist das Problem, da ist das Problem. Dann brauche ich den Eheberater nicht, wenn ich mich selbst kenne und weiß, welche Fehler ich mache, sondern ich gehe dann zum Eheberater, wenn er genau diese Fehler rausfinden muss. Und so ist es mit Kunden, die zu uns kommen. Man muss den Kunden helfen, sich selbst besser kennenzulernen und mit unserer professionellen Führung zu versuchen, auf ein bestimmte Muster zu vernachlässigen, bestimmte Fehlverhalten auszuschalten. Aber das auch mit den einzelnen Titeln, in die wir investieren. Da muss man eine genaue Anamnese machen. Man muss schauen, wie die Titel sich verhalten. Man muss mit den Titeln kommunizieren. Man muss schauen, warum sind sie unten, warum sind sie oben, warum sind sie zu teuer, wieso sind sie überbewertet, warum sind sie unterbewertet. Und dann anhand dieser Rasterprozesse, die ja bei uns seit fast 2 Jahrzehnten laufen, anhand dessen trifft man Anlageentscheidungen und man trifft sie dann scheinbar, wenn man unsere Resultate, und deswegen sitzen wir hier und deswegen sprechen wir, weil die Kunden interessiert nicht, welche Fehlverhalten sie machen, wenn sie damit kein Geld verdienen würden. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind hier keine Wohltäter und das ist das, was die Kunden interessiert. Aber es ist ein Prozess, was einem sehr, sehr stark hilft, sich selbst kennenzulernen und diese Fehler zu vermeiden.
Um das Ellsberg-Paradoxum vielleicht noch zu verstehen, zum Beispiel Tesla kaufen, was über 300 steht, statt BMW?
Genau, man kann es hineininterpretieren. Da, wo eine Ungewissheit anfängt, unser Denken zu dominieren und uns vor rationalen Entscheidungen hemmt, wie auch anhand dieses Beispiels, kann man es durchaus plausibel so darlegen.
Danke für die Erklärung des Ellsberg-Paradoxum. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen. Sie sagten ja vorhin, man kann nicht wissen, wann der Hotse zu Ende ist. Aber man kann sich absichern. Wie sichern Sie sich ab?
Also, das ist auch kein Novum. Wir greifen immer wieder auf Mini-Futures zurück. Und zwar machen wir es ganz einfach so, dass wenn es bestimmte Währungsexposure gibt, also wenn Währungsrisiken bestehen in bestimmten Depots oder natürlich auch auf die Aktiensituation bezogen, dann ist es so, dass wir etwa Mini-Futures nehmen mit einem 10-fachen Hebel. Und je nach Allokation des Kunden nehmen wir einfach mal an, Sie haben einen Kunden, der hat ein Depot von 500.000 Euro und in dieser 500.000 Euro hat er einen Aktienanteil von 50%. Und diese 50%, also etwa 250.000 Euro, und dieses Kapital ist investiert im DAX. Dann geht man hin und in demselben Volumen kauft man für ein Zehntel dieses Exposures, kauft man dann ein Mini-Future auf den fallenden Markt. Und solange das besteht, ist der Kunde nahezu immun. Das heißt also, geht der Markt runter, greift der Mini-Future und produziert im gleichen Atemzug die gleichen Gewinne, was die Aktien verlieren, vice versa. Das heißt also, dass Sie in dem Zeitpunkt, wo wir dieses tun, Zeit haben. Und damit holt man sich das Wichtigste, was man an der Börse haben kann, Zeit und Ruhe. Und wenn man das tut, dann kann man mit dem Kunden diskutieren, dann kann man die Entscheide treffen, wann man diesen Hedge wieder schließt. Und dann ist man wieder long. Und natürlich ist es das absolute Paradebeispiel. Nehmen wir mal an, der DAX läuft uns auf 13.000. Dann gehen wir mit diesem Mini-Future short. Er korrigiert wieder auf 13.5, 13.4. Man nimmt die Mini-Future wieder raus und lässt die Aktien wieder weiterlaufen. Das ist natürlich das Paradebeispiel. Das Gegenteil davon ist, man geht bei 13.000 short. Der DAX zieht weiter um 10% auf 14.000 und dann gehen die Mini-Futures Knockout und dann hat man eben genau das Problem. Drum muss das sehr wohl überlegt sein und wir machen es immer temporär, wir bleiben auch nie lange drin, aber dann hat man Zeit und Ruhe, sich genau damit auseinanderzusetzen und dann kann man diskutieren. Wenn man diesen Schritt getan hat, kann man diskutieren, dann hat man die Zeit, aber überhastet auf den Knopf zu drücken und alles zu verkaufen, das ist Nonsens, das produziert Kosten, das produziert Unsicherheit und das produziert eine Hyperaktivität, die manchmal fatale Folgen haben kann.
Herr Linker, vielen Dank für Ihre Börsenweisheiten.
Sehr gern.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.